Hallo, ich bin Ursula Weidenfeld und das hier ist Tonspur Wissen.
Also das ist ein herber Rückschlag für die internationale wissenschaftliche Kooperation in jedem Fall. Aber ich glaube, wir müssen wirklich auch konsequent sein. Ich habe ja, als Russland den Krieg gegen die Ukraine begann, unseren Leibniz-Direktorinnen und Direktoren geschrieben, sie mögen bitte Kooperationen mit staatlichen Institutionen und Wirtschaftsunternehmen auf Eis legen. Und ich glaube, das ist richtig, dass man auch selbst prüft, wo kann man Sanktionen ergreifen, die sich natürlich nicht gegen die Menschen richten, sondern gegen die Institution.
Die Welt zeigt Russland die rote Karte, auch die Welt der Wissenschaft. Ist das klug? Fragen wir einen Experten, fragen wir Matthias Kleiner, den Präsidenten der Leibniz-Gemeinschaft.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Das ist der Podcast, der schlauer macht, Sie und mich. Denn hier gehen wir den Nachrichten auf den Grund und wir befragen die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Deutschlands. Abonnieren oder folgen Sie diesem Podcast, um keine Episode zu verpassen. Raumfahrt, Klimaschutz, Teilchenphysik, das sind Themen, die die Welt nur gemeinsam vorantreiben kann. Eigentlich braucht es dazu globale Anstrengungen, Kooperationen über alle Landesgrenzen hinweg. Egal ob USA, China, Europa oder Russland, alle müssen mit anpacken, damit es gelingen kann. Doch jetzt hat Russlands Präsident Wladimir Putin einen Krieg gegen die Ukraine begonnen und die Welt bricht ihre Beziehungen zu Russland ab. Auch die Welt der Wissenschaft. Welche Folgen hat es für die Erforschung der Probleme der Welt? Darüber spreche ich jetzt mit Matthias Kleiner. Er ist Professor für Umformtechnik an der Technischen Universität Dortmund und er kennt sich im Wissenschaftsbetrieb aus wie kein Zweiter wahrscheinlich, denn er war lange Zeit Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft und heute ist er Präsident der Leibniz-Gemeinschaft. Das ist der Zusammenschluss der deutschen Spitzenforschungsinstitute. Herr Kleiner, herzlich willkommen zur Neuauflage von Tonspur Wissen.
Guten Morgen, Frau Weidenfeld.
Herr Kleiner, der Westen beendet seine Forschungszusammenarbeit mit Russland und eine der ersten Reaktionen, die wir gesehen haben, kam vom Chef der russischen Raumfahrtbehörde, der getwittert hat, ich zitiere das jetzt, wer rettet die ISS vor einem unkontrollierten Abstieg aus der Umlaufbahn und einem Absturz auf US-Territorium oder Europa? Die ISS ist die internationale Raumstation, in der im Augenblick 4 Amerikaner, 2 Russen und ein deutscher Astronaut sitzen und forschen. Müssen wir uns Sorgen machen?
Ja, zunächst mal zeigt das, wie eng Wissenschaft international verwoben ist und wie weit die Kooperationen gehen. Ich glaube nicht, dass wir uns im Moment konkret Sorgen machen müssen. Ich finde aber, das zeigt, wie dann auch Wissenschaft und Technologie als politisches Mittel eingesetzt wird.
Diese Weltraumstation ist ja so aufgebaut, dass unterschiedliche Nationen oder Kontinente unterschiedliche Module bewirtschaften und verschiedene Aufgaben haben. Die Amerikaner sorgen für die Energieversorgung und die Russen passen auf, dass die ISS, also diese Raumstation, nicht aus der Umlaufbahn gerät. Die muss immer wieder stabilisiert werden und nachgesteuert werden. Wenn das jetzt nicht mehr passiert, dann stürzt sie aber ab.
Das könnte technisch so sein, aber ich kann es mir eigentlich politisch und wissenschaftspolitisch nicht vorstellen. Es ist doch schon auch ein großes Symbol der internationalen wissenschaftlichen Kooperation, die ISS. Und das hätte ja auch Wirkung nach innen. Also wenn man da was, das ist ja geradezu Sabotage, wenn man also was sabotieren würde, ich glaube, das hätte auch nach Innenwirkungen, die man, glaube ich, jetzt nicht haben möchte.
Aber das waren noch immer die ganz großen und die ganz schönen Geschichten, dass man, auch wenn man sich auf der Erde irgendwie nicht gut versteht, dass man im Weltraum zusammenarbeitet, kooperiert und eben ja auch inzwischen voneinander abhängt. Wir haben ja in Europa und Russland ein Projekt für den Mars. Im Herbst sollte der Mars-Rover Rosalind Franklin starten, in die auf seinen Weg zum Mars gebracht werden. Das wird wohl auch nicht passieren. Was heißt das denn, wenn man diese großen Projekte, die ja irrsinnig lange Vorlauf haben und die Also das nächste Startfenster für einen solchen Mars-Roboter ist erst in 2 Jahren. Was heißt das für die Forschung, wenn man das jetzt alles stoppt und auf Halt setzt?
Also das ist ein herber Rückschlag für die internationale wissenschaftliche Kooperation in jedem Fall.
Aber doch auch für die Erkenntnis.
Auch für die Erkenntnis auf jeden Fall. Wobei, ob man eine Mars-Expedition ein Jahr oder 2 Jahre später anfängt, das ist vielleicht nicht ganz so dramatisch. Ich weiß nicht, wie die technischen Konstellationen sind, ob es da gewisse Fenster gibt, in denen man das machen kann oder nicht. Aber es ist in jedem Fall ein Rückschlag für die internationale Kooperation. Aber ich glaube, wir müssen im Moment an der einen oder anderen Stelle wirklich auch konsequent sein. Ich habe ja vor mehr als einer Woche, also als Russland den Krieg gegen die Ukraine begann, sofort unseren Leibniz-Direktorinnen und Direktoren geschrieben, sie mögen bitte prüfen, ihre Kooperation mit staatlichen Institutionen und Wirtschaftsunternehmen und diese auf Eis legen. Und ich glaube, das ist richtig, dass man hier auch sich beteiligt an den Sanktionen, dass man dies nicht nur der Politik und den Wirtschaftsunternehmen überlässt, sondern dass man auch selbst prüft, wo kann man Sanktionen ergreifen, die sich natürlich nicht gegen die Menschen richten, sondern gegen die Institutionen.
Ja, das ist immer die große Frage, ob die sich natürlich nicht gegen die Menschen richten. Wenn man mal auf die Erde guckt, dann ist jetzt zum Beispiel auch die gemeinsame Arktisforschung, wo um den Klimawandel geforscht wird und um die Frage, wie schnell geht die Erderwärmung voran, welche Folgen hat das für die Menschheit. Und wenn man jetzt wirklich an die Menschen denken würde, könnte man ja sagen, das ist ein globales Problem, das so groß ist und so drängend ist, dass man es trotz aller Verachtung für den Krieg, trotz aller Sanktionen und trotz aller Zustimmung zu Sanktionen fortführen muss.
Ja, da haben Sie recht. Wobei an dieser Stelle, glaube ich, es weitaus dramatischer ist, dass die Umsetzung des Klimaschutzes, die Umsetzung der Maßnahmen, unser Klima zu retten, respektive uns in diesem Klima zu retten, dass die Umsetzung so massiv ins Stocken gerät.
Auch durch den Krieg. Aber wir reden ja jetzt über die Aufgabe der Wissenschaft. Und da könnte man ja sagen, dass in bestimmten Bereichen Sanktionen auf lange Sicht nicht besonders sinnvoll sind, eben wenn es zum Beispiel darum geht, den Klimawandel besser zu verstehen, zu erforschen und dann eben auch der Politik bessere Instrumente empfehlen zu können, wie man dagegen handeln kann.
Nein, zunächst mal gehe ich davon aus, dass man muss ja ein Stück weit optimistisch bleiben, dass die Sanktionen nicht auf immer und ewig aufrechterhalten werden müssen, sondern dass wir das, was wir an wissenschaftlichen Kooperationen, ich sage mal eher auf der persönlichen Ebene haben, dass wir dies nutzen können, um auch wieder daran anzuknüpfen. Aber ich denke schon, es ist wichtig, auch in die Communities in Russland hineinzutragen, dass sich da was passiert, dass da was passiert. Ich meine, wir haben jetzt erlebt, dass eine objektive Medienberichterstattung in Russland nun überhaupt nicht mehr möglich ist. Weder sozusagen aus den russischen Medien heraus, noch aus internationalen Medien heraus. Wie trägt man eigentlich die Informationen darüber in die Gesellschaft hinein? Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, dass sich Studierende, Forschende, junge, Erfahrene, dass die sich natürlich auch fragen, was passiert denn da eigentlich? Warum wird jetzt im Moment eine Zusammenarbeit in einem Studiengang unterbrochen? Bis dahin, ich bin Mitglied in der Russischen Akademie der Ingenieurwissenschaften oder des Ingenieurwesens. Und ich habe gestern oder vorgestern ist der Brief rausgegangen, an den Präsidenten der Akademie geschrieben, mit der Aufforderung, ein Statement gegen den Krieg als Akademie zu beschließen. Und solange die Akademie das nicht tut, ruht meine Mitgliedschaft, habe ich sie gleichsam ausgesetzt.
Das sind Zeichen und das sind, glaube ich, auch wichtige Zeichen. Da haben Sie, das muss wahrscheinlich jetzt so sein. Aber auf der anderen Seite hat sich die Wissenschaft ja immer viel zugute gehalten auf die Wissenschaftsfreiheit, auf die Freiheit, forschen zu können, reden zu können, mit wem man möchte und sich eben genau nicht politisch instrumentalisieren zu lassen. Und gerade in Ihrem Bereich, im Maschinenbau, in den Naturwissenschaften, in der Physik, spielt es ja eine ganz große Rolle, gerade mit Osteuropa zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu forschen. Ist da nicht sozusagen eine freiwillige Selbstbeschränkung im Spiel, die möglicherweise ja viel länger dauern wird, als Sie heute denken? Es geht ja nicht um 2-3 Tage oder um 2-3 Wochen.
Naja, Sie haben es schon gesagt, das ist eine freiwillige Selbstbeschränkung. Es ist, damit füllen wir unsere Wissenschaftsfreiheit aus, auch zu sagen, nein, an dieser Stelle stellen wir die Kooperation mit Institutionen ein. Auf der individuellen Ebene muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Sie haben ganz gerade Technologie, wichtige Bereiche ja genannt, Naturwissenschaften, die Ingenieurwissenschaften, andere Bereiche. Man muss ja aufpassen, dass man auch nicht gegen national und europäisch gegen die Außenwirtschaftsgesetze und Regeln verstößt, die ja derzeit auch.
Weil es schon länger Sanktionen gibt, die alle Güter betreffen, die man sowohl technisch als auch militärisch benutzt.
Und die sind jetzt ja nochmal strikter geworden. Und man muss sich rechtlich darüber im Klaren sein, dass schon ein Wissensaustausch per E-Mail, per Telefon oder Videokonferenz strafbar sein kann unter diesen Randbedingungen. Nur mal nebenbei als Bemerkung.
Ja, aber ist das, also was ich mich so frage, ist bei aller Zustimmung zu politisch jetzt richtigen Aktionen und zu Sanktionen. Aber ist es richtig, dass amerikanische Journals keine Aufsätze aus Russland mehr annehmen? Ist es richtig, dass man bei der Teilchenphysik, da geht es ja um wirklich Grundlagenforschung, da geht es ja zunächst mal gar nicht darum, ob man etwas militärisch nutzt, sondern da geht es um die Frage, wie man die Grundlagen der Physik erkennt und erforscht. Ist es da richtig, wenn man diese Messreihen, diese Kooperationen abschneidet und damit ja dann aber doch auch jede Form von Austausch beendet?
Man mag ja darüber diskutieren, wie weit man da geht. Aber ich glaube schon, dass wir, wenn wir, so wie die Leibniz-Gemeinschaft und ihre Institute, die vielen Menschen, die in den Instituten arbeiten, das für sich in Anspruch nehmen, in der Gesellschaft, für die Gesellschaft zu forschen, also ja auch Teil dieser Gesellschaft zu sein und nicht als Wissenschaft außen vor zu stehen oder gar in einem Elfenbeinturm zu sein, wenn man das für sich in Anspruch nimmt, dann muss man, glaube ich, auch in solchen Krisensituationen genau überlegen, was ist eigentlich meine Rolle in der Gesellschaft in solchen Konflikt-, Kriegssituationen und wie weit geht da meine Verantwortung als Wissenschaftler, wie weit geht meine Verantwortung als Bürger beizutragen, dass zum Beispiel dem Aggressor Russland klar wird und der Gesellschaft in Russland klar wird, das, was da passiert, ist Unrecht, verstößt gegen Völkerrecht, ist mörderisch und betrifft eigentlich alle sozusagen auf dieser Welt. Und da kann man sich als Wissenschaftler nicht außen vor nehmen. Wichtig ist aus meiner Sicht nur, dass auf der persönlichen Ebene den Kolleginnen und Kollegen hier wie da klar ist, es ist eine institutionelle Ebene, auf der wir solche Sanktionen haben, auf denen wir solche Sanktionen ausüben, weil
kann man das denn trennen, die institutionelle Ebene und dann zu sagen, naja, aber menschlich finden wir euch nach wie vor ganz toll?
Nein, das ist ein bisschen ganz toll, das ist so ein bisschen zu leicht gesagt. Nein, aber klar zu machen, es gibt eine politische, ist auch eine wissenschaftspolitische Verantwortung, es gibt eine Verantwortung als Bürger und es gibt das Verhältnis zwischen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wo man schon den Kollegen sagen muss, auch sagen muss, wir unterstützen euch, die ihr einige tausend, diese so mutige Resolution unterschrieben haben. Wir unterstützen euch, indem wir institutionelle Sanktionen ergreifen. Wir verstärken ja damit auch das, was viele auch sehr prominente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgedrückt haben, Mitglieder der Akademie der Wissenschaften. Und ich finde schon, dann muss auf der Institutsebene ein Leibniz-Institut gegenüber einem Institut der Akademie der Wissenschaften in Russland sagen, nee, also wir können im Moment auf dieser Ebene nicht miteinander arbeiten.
Also Sie würden schon sagen, dass man im Augenblick jedenfalls die politischen Ziele höher gewichten muss als die gemeinsame Forschung an globalen gemeinsamen Problemen.
Und in meiner Bewertung, ich sprach vorhin an die Russische Akademie der Ingenieurwissenschaften, in meiner Bewertung spielt auch eine Rolle, dass viele dieser Institutionen sehr staatsnah sind und dass die Führungspersönlichkeiten in diesen Institutionen ebenfalls sehr staatsnah sind.
Studierende, die Stipendien bekommen haben, die sich um den Austausch bemühen und beworben haben, stehen jetzt auch ohne Geld da. Ist das auch richtig? Ist es auch klar, wichtig, denen klar zu machen, dass es keine Zusammenarbeit geben kann, wenn Russland in der Ukraine einen Krieg anzettelt?
Naja, das ist jetzt nochmal ein anderes Ding. Also wir haben ja auch ganz schnell einen Hilfsfonds aufgelegt, der Maßnahmen der Institute ergänzen soll, also sozusagen Matching Fund, 50% aus der Leibniz-Gemeinschaft, 50% aus den Leibniz-Instituten, sodass etwa 1 Million jetzt sehr kurzfristig zur Verfügung steht, und zwar für Hilfsmaßnahmen sowohl von Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen aus der Ukraine, die hier in Deutschland sind oder jetzt nach Deutschland kommen als Flüchtende, genauso aber auch russische Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Studierende, die hier mit einem Stipendium sind und vielleicht nicht zurück können aufgrund der politischen Situation, denen das Geld ausgeht, genauso an der Stelle zu helfen. Also da unterscheiden wir nicht zwischen Menschen aus Russland oder Menschen aus der Ukraine, die jetzt hier in der Wissenschaft in Not geraten. Das meine ich ja, darum kann es nicht gehen.
Haben Sie keine Angst, dass das, was wir jetzt erleben in der gekappten Forschungszusammenarbeit zwischen dem Westen und Russland, in der Isolation nicht nur der russischen Wirtschaft, sondern auch der russischen Wissenschaft, dass das so ein Präzedenzfall ist für alle weiteren Konflikte, die wir möglicherweise noch sehen werden? Also kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass man dasselbe macht, wenn China Taiwan annektiert?
Aber darüber möchte ich jetzt nun nicht spekulieren. Also das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Auch sozusagen das Säbelrasseln geht ja schon über viele Jahre hinweg. Das ist eine ganz andere Situation.
Naja, ich meine, die Frage ist halt eben einfach wirklich, was macht man, wenn man eben einen solchen Präzedenzfall geschaffen hat? Kann man denn, oder wie stellen Sie sicher, dass, wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist, dass es dann schnell wieder losgehen kann mit der Normalisierung des Wissenschaftsbetriebs, vor allem in diesen großen internationalen Projekten der Weltraumforschung, der Klimaforschung, der Teilchenphysik?
Ja, das muss so schnell, wie es irgendwie geht, müssen wir da wieder zu engen und engsten Kooperationen kommen. Das, glaube ich, ist allen klar.
Und da sind die dann auch bereit. Also man steht sich ja jetzt doch sehr feindlich gegenüber. Man redet nicht mal miteinander, fordert sich gegenseitig auf, sich vom russischen Präsidenten zu distanzieren. Und dann in 3 Monaten sagt man, okay, das war's jetzt. Und jetzt machen wir da weiter, wo wir im Februar aufgehört haben.
Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Ich kann ja nicht in die Köpfe und Herzen der Menschen dort hineinschauen. Ich glaube schon, dass manches schwierig sein wird. Aber ich glaube auch, dass gerade in der Wissenschaft man schon differenzieren kann, was tun Personen und was tut der Staat, was tut die Staatsführung, allemal, wenn sie autokratisch ist.
Vielen Dank, Herr Kleiner. Und vielleicht können wir noch nachtragen, dass Elon Musk sich schon angeboten hat, falls die Russen die ISS wirklich auf die Dauer nicht mehr stabilisieren wollen, dass er das auch könne. Also er hat es zumindest als Antwort auf den russischen Chef der Weltraumbehörde getwittert, dass er dazu in der Lage sei. Insofern ist vielleicht noch nicht.
Das traue ich ihm auch zu.
Ist das so, dass private Forschung doch auch zunehmend an die Stelle staatlicher Forschung tritt, gerade in dem Bereich Weltraumforschung?
Naja, hier geht es ja um Technologie und da ist viel Technologie entwickelt worden, das muss man sagen. Natürlich auch vor einem kommerziellen Hintergrund. Also wenn es zum Beispiel darum geht, ein satellitengestütztes weltweites Internet aufzubauen, also Zugang von überall. Das ist ja von einigen tausend bis einigen zehntausend Satelliten die Rede, die auch regelmäßig ausgetauscht werden müssen von vielen anderen Dingen.
Die übrigens alle mit Sojus-Raketen, wenn sie nicht mit Herrn Musk fahren, mit Sojus-Raketen ins All befördert werden, die Russland gehören und die jetzt nicht mehr fliegen werden, weil Russland hat seine Kooperation in Kourou, also dem europäischen Raumfahrtstützpunkt, ja auch beendet.
Ja, aber ich meine, da traue ich Musk und auch anderen, die in den Weltraum starten, schon einiges zu. Also Technologieentwicklung ist da schon sehr weit fortgeschritten, das sehen wir natürlich.
Also Sie glauben, dass diese Satellitenprojekte, auch das europäische Satellitenprojekt Galileo, wo ja auch noch die letzten Satelliten fehlen, um diese Reihe dann am Ende wirklich komplettieren zu können, dass die nicht mehr auf Russland und Sojus-Raketen angewiesen sind?
Naja, ich hoffe zumindest, dass wir an dieser Stelle auch eine Souveränität hinbekommen. Ich bin auch ganz optimistisch. Also dieses Stichwort der technologischen Souveränität oder Technologiesouveränität, ich glaube, das müssen wir auch als Lehre aus dem Krieg jetzt und den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, weiter vorantreiben.
Aber was heißt
wir
das?
Wir müssen als Europa.
Also das heißt doch Deglobalisierung der Forschung.
Nein. Das heißt, dass wir in Europa einen wesentlicheren Beitrag international erbringen müssen, dass wir bestimmte Themen mit höherer Souveränität bearbeiten müssen, um in dem internationalen Konzert eine bedeutendere Rolle spielen zu können und damit auch unabhängiger zu sein oder souveräner zu sein. Ich spreche ja nicht von Autarkie, sondern ich spreche von Souveränität und die hängt daran, wie groß unser Beitrag international ist und wie stark dann auch diese Rolle, die wir da spielen, respektiert wird. Und notwendig ist. Wir müssen uns auch selbst erforderlich machen.
Also wir müssen so groß und wichtig werden, dass auf uns niemand mehr verzichten kann.
Naja, also das ist jetzt so absolut gesprochen. Aber ich glaube schon, es ist wichtig, dass wir einen größeren Beitrag als Europa, aber auch aus Deutschland heraus erbringen. Das fördert unsere Souveränität hier, das fördert aber auch unsere Rolle global.
Hatte denn nicht diese Idee der Vernetzung und auch der gegenseitigen Abhängigkeit, die letzten 10, 20, 30 Jahre bestimmt hat, hatte denn nicht diese Idee eigentlich auch den Charme, dass man gesagt hat, da sind alle eben so wichtig. Und wenn ich nochmal die ISS zitieren darf, eben mit diesen Modulen, da hat jeder eine Aufgabe, die so unverzichtbar ist, dass niemand aussteigen kann. Hatte das denn nicht, im Grunde war das nicht dieselbe Idee?
Ja, auf jeden Fall.
Die aber nicht geklappt hat.
Na, Sie sagen ja, die gegenseitige Abhängigkeit. Also, und ich glaube, dass wir da an der Stelle noch ein bisschen zulegen müssen.
Dankeschön für diese Einschätzung, für das Gespräch und für die Frage, wie es mit der internationalen Forschung weitergeht, wenn Russland isoliert werden wird. Dankeschön.
Danke Ihnen, Frau Weidenfeld.
Das war Tonspur Wissen für diese Woche. Wenn Sie mögen, empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Geben Sie ihm 5 Sterne in Ihrer Podcast-App oder erzählen Sie auf Twitter von dieser Episode. Erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft @LeibnizWGL und @RP Online. Mein Name ist Ursula Weidenfeld und mich finden Sie auf Twitter unter @dastutmannicht. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.